Zuerst einmal guten Morgen zusammen. Schön, euch zu sehen. Ich möchte auch noch kurz beten, bevor wir anfangen. Lieber Vater im Himmel, gepriesen sei dein Name. Danke, Herr, dass du so voller Barmherzigkeit bist, dass du so voller Liebe bist. Du bist die Liebe, Herr. Und danke, dass wir jetzt vorhin in der Gemeinschaft deinen herrlichen Namen und deine Liebe und deine Gnade und Barmherzigkeit so besingen durften. Danke, dass du unsere Herzen vorbereitet hast für dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt mit uns sprichst, dass du uns alle berührst, damit wir gestärkt werden und damit du verherrlicht wirst, Herr. Und besonders möchte ich dich darum bitten, dass du dein Wort mächtig wirken lässt und dass du mein Wort fallen lässt, damit was bleibt, du bist, denn um dich soll es gehen. Gepriesen sei dein Name. Amen. Wenn wir die Johannesbriefe lesen, dann sehen wir einen Mann, der ganz tief hineingetaucht hat, ist in die Liebe des Vaters. Sein Evangelium oder die drei Briefe, die er geschrieben hat, oder auch die Offenbarung, die zu lesen, das überwältigt mich jedes Mal wieder. Seine Sprache ist sehr einfach und trotzdem anders. Wenn man das liest, man spürt, da ist was Erhabenes drin. Hier schreibt einer, der meines Erachtens nach Jesus inniger kannte als jeder andere Autor des Neuen Testaments. Er war der Erste, der begriffen hat, wie sehr Jesus ihn liebt. Er schreibt von sich selbst im Johannesevangelium immer wieder als der, den Jesus liebte. Nicht, weil Jesus ihn besonders liebte, sondern weil er wusste, wie sehr Jesus ihn liebt. Und diese Liebe überwältigte Johannes. Sie ist ein Hauptthema seiner Briefe. Und seine Art zu schreiben ist ein Zeugnis davon. Und auch heute, in unserem heutigen Text. Und ich bin nicht würdig, darüber zu sprechen. Das fängt jetzt schon an. Die Predigt dauert nicht so lang. Johannes Worte, wenn ich sie lese, sie überführen mich jedes Mal neu von meiner Ahnungslosigkeit. Ich lese seinen Brief und kann nicht anders, als zu erkennen, wie wenig ich erkannt habe. Ich weiß, und davon bin ich überzeugt, dass ich Gott mehr liebe als meine Frau, dass ich Gott mehr liebe als meine Kinder. Und dennoch kann ich nach über 25 Jahren Nachfolge und Wachstum im Glauben nur anerkennen, wie wenig ich begriffen habe von dieser alles überragenden Liebe Gottes zu uns. Und je mehr ich darum ringe, und darum bete, die Breite, Länge, Tiefe und Höhe seiner Liebe auszuloten und zu erforschen, umso kleiner werde ich und umso unbegreiflicher wird er für mich und umso unverständlicher und höher seine Liebe. Und mir hat sich die Frage ernsthaft gestellt in der Vorbereitung, wie kann ich etwas predigen, das ich noch nicht einmal im Ansatz begriffen habe? Mir scheint, dass ich gerade einmal meine Hand in diesen unendlichen Ozean seiner Liebe eingetaucht habe. Wie kann ich da von dieser Liebe des Vaters reden? Ich kann es nicht. Und doch stehe ich hier. Denn ich stehe nicht für mich selbst oder aus eigener Kraft, sondern ich stehe aus der Kraft Gottes und für sein Wort. Seine Gnade ist um unsere Schwachheit mächtig und auf seine Gnade möchte ich mich heute auch berufen. Und deswegen möchte ich gleich zu Beginn unsere Erwartungen für heute zugleich dämpfen und auch hochschrauben. Dämpfen in Bezug auf meine sehr begrenzten Fähigkeiten, die Liebe Gottes auch nur im Ansatz in Worte zu fassen oder euch verständlich zu machen. Hochschrauben in Bezug auf die Herrlichkeit dieses Themas. So viele Christen haben leider nur eine sehr seichte und oberflächliche Vorstellung, ein oberflächliches Verständnis der Liebe Gottes. Sie gehen am Ufer dieses unendlichen Ozeans auf und ab, schauen in die Ferne, genießen den Anblick und denken, das ist alles, was die Liebe sein muss. Aber wie sehr berauben sie sich und eigentlich wir alle uns selbst, der herrlichen Schätze dieser Liebe Gottes, wenn wir nicht hineingehen in diesen Ozean seiner Liebe. Wenn wir also einen Brief eines Mannes lesen, der diese Liebe mehr begriffen hat als jeder von uns, und dafür bin ich überzeugt, dass er die Liebe Gottes mehr begriffen hat als jeder Einzelne hier im Raum. Und wenn dieser Mann plötzlich in staunenden Lobpreis über die Liebe Gottes, des Vaters ausbricht, dann tun wir gut daran, genau hinzuhören. Und das möchte ich heute versuchen mit euch. Und wir steigen gleich in den Bibeltext ein und ich möchte euch bitten, mit mir zum Hören des Wortes Gottes aufzustehen, wenn es euch möglich ist. Denn er, dessen Wort die Welt trägt, spricht, wenn die Bibel vorgelesen wird. Und ich lese aus 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 28 bis 3,3. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freudigkeit haben, wenn er erscheint, und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Danke euch, soweit das Wort des Herrn. Letzte Woche hat Alex über den vorhergehenden Abschnitt gepredigt, in dem es um viele Antichristen ging, die gekommen sind und auch immer noch kommen, um zu verführen und die Lüge zu verbreiten. Eine der Eigenschaften dieser Antichristen ist, dass sie einmal in der Gemeinde waren, es jetzt aber nicht mehr sind, dass sie rausgegangen sind. Johannes schreibt da in Kapitel 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Das ist eine wichtige Aussage. Von Beginn des Briefes an geht es Johannes immer wieder darum, aufzuzeigen, was es heißt, Christ zu sein, nämlich Gemeinschaft mit Jesus, mit Gott zu haben und in dieser Gemeinschaft zu bleiben. Das ist essentiell. Es ist die Einleitung des Briefes, dass ihr Gemeinschaft mit uns und mit Gott habt und ein immer wiederkehrender Punkt. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Indem also diese Antichristen die Gemeinschaft verlassen haben, zeigen sie, dass sie keine Kinder Gottes sind. Für uns aber gilt das wunderbare Versprechen am Ende von Alex' Textabschnitt, Vers 27, wo Johannes schreibt, und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch, und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt. Und so, wie sie euch belehrt hat, diese Salbung, werdet ihr in ihm bleiben. Das ist das Versprechen an uns Christen. Und Alex hat gesagt oder aufgezeigt, dass die Salbung der Heilige Geist ist. Ein Kind Gottes hat den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist bleibt in ihm. Und das Kind Gottes bleibt im Heiligen Geist und somit in Gott. Das ist ein Versprechen, das ist eine Wahrheit. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Sicherheit. Anders als die Antichristen werden wir niemals hinausgehen aus der Gemeinschaft mit Gott. Denn durch den Heiligen Geist in uns werden wir bleiben. Und selbst wenn wir einmal Mist bauen, der Geist Gottes hält uns. Denn wen der Herr einmal errettet hat, der bleibt errettet. Ein wunderbares Versprechen. Aber dann, nachdem Johannes dieses Versprechen herausgearbeitet hat und sagt, dass wir auf jeden Fall in ihm bleiben werden, schreibt er in unserem heutigen Textabschnitt im ersten Vers, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Eigentlich seltsam. Hat Johannes nicht gerade eben gesagt, dass wir fix in ihm bleiben und jetzt müssen wir uns aus uns selbst in ihm bleiben? Gerade eben hat er gesagt, wir werden sowieso in ihm bleiben und jetzt sagt er, bleibt in ihm. Und dann scheint es auch noch so, dass wir in ihm bleiben müssen, damit wir nicht auf den Deckel kriegen. Nein, auf keinen Fall. Das meint Johannes hier nicht. Wir werden als Kinder Gottes nie aus der Gemeinschaft mit dem Heiligen hinausgestoßen, aber wir wollen dabei nicht sitzen bleiben. Wir wollen nicht Däumchen drehen in der Sicherheit der Rettung. Nein, wir wollen Jesus suchen. Wir wollen uns nach ihm ausstrecken. Wir wollen unser Denken und unser Handeln völlig in ihm verankert haben. Es geht nicht darum, dass wir in Jesus bleiben müssen, damit wir dann kein Ärger bekommen. Nein, es geht darum, dass wir Jesus mit aller Kraft und ganzem Herzen und ganzer Seele und ganzem Verstand suchen, damit wir ihm ähnlicher werden. Wenn wir auf Jesus schauen und im Gebet an ihn hängen, sein Wort studieren und in unseren Gedanken auf ihn ausgerichtet sind, wird er immer größer werden in uns und für uns. Sein Wesen wird für uns immer herrlicher. Das, was er für uns getan hat, wird immer gewaltiger. Seine Göttlichkeit immer überwältigender und seine Liebe immer erstaunlicher. Und unser Leben wird immer mehr zum Abbild seiner Gerechtigkeit. Unser Denken widerspiegelt immer mehr seinen Willen und unser Handeln wird immer mehr Zeugnis seiner Heiligkeit. Ein Christ, der im Herrn verankert ist, den erkennt man. So wie es in 2. Korinther 3, Vers 18 steht. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, denn wir dürfen Jesus anschauen. Wir müssen nicht durch irgendwelche Rituale zu Gott kommen, sondern wir dürfen direkt zu ihm kommen ins Gebet. Und wenn wir ihn anschauen, werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn, der in uns lebt. Und dann werden wir, so wie Johannes das hier schreibt, Freimütigkeit haben, wenn er kommt und uns nicht schämen müssen. Die Scham, die wir haben oder vielleicht nicht haben, liegt nicht darin, dass wir uns über unsere Sünden schämen, wenn er wiederkommt. Denn für die ist er gestorben. Unsere Sünden hat er vergeben, mit seinem eigenen Blut reingewaschen. Nein, die Scham liegt darin, dass wir erkennen, wie wenig wir ihn geliebt haben, wenn er wiederkommt. Je weniger ähnlich wir Jesus geworden sind in dem Leben, das wir jetzt haben, umso mehr werden wir erkennen, wie wenig wir ihn geliebt haben. Und ich fürchte, dass viele Christen bei seiner Wiederkunft feststellen werden, wie wenig sie Jesus ähnlich geworden sind. Weil sie in ihrem Leben lieber mit der Welt oder mit eigenen Interessen rumgeplänkelt haben. Oh, wie groß muss die Scham sein, wenn unser liebevoller Erlöser kommt, der alles, alles für uns getan hat und der alles für uns gegeben hat. Wie groß wird die Scham sein, wenn sein Blick voller Liebe und voller Sanftmut auf uns fällt? Wie groß wird die Scham darüber sein, dass wir ihn nicht ein bisschen mehr gesucht haben jetzt in diesem Leben, wenn wir ihn dann sehen? Wenn wir ihn jedoch suchen und wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir mit Selbstsicherheit, mit Freimut, mit Freiheit vor ihm stehen können. Und zwar eine Freiheit, die allein aus Gott kommt, die aus Jesus kommt. Wenn das Licht seines Angesichts das Unsinnige berührt, dann werden wir uns nicht beugen vor Scham, weil wir ihn nicht genug gesucht haben, sondern wir werden jubeln und preisen und sagen, Herr, endlich sehe ich den, auf den ich gewartet habe. Endlich sehe ich den, dem ich ähnlich geworden bin. Je mehr wir ihn und seine Liebe kennen, umso leichter wird es uns, in ihm zu bleiben. Und das ist auch das, was Johannes so stark ausmacht. Er kannte diese Liebe des Vaters so innig und so intensiv und so intim, dass alles, was er wollte, nur noch Jesus war. Und als nächstes möchte er jetzt versuchen, aus dieser Feststellung heraus genauer zu betrachten, was das Gegenteil ist zwischen einem Christen und einem Nichtchristen, was das Gegenteil ist zwischen der Gerechtigkeit und der Gesetzlosigkeit. Er möchte aufzeigen, worin dieser Unterschied besteht. Aber bevor er in diese Betrachtung einsteigen kann, überkommt ihn die Begeisterung über die Liebe des Vaters. Er schreibt in Vers 29, wenn ihr wisst, dass er, Jesus, gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Und dann in Vers 1, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Ich kann mir gut vorstellen, wie Johannes hier seinen Gedanken beginnt, der aus der Liebe zu Jesus und dem Vater entsteht. Er möchte aus seiner Liebe zu Gott zeigen, was es heißt, in der Gerechtigkeit zu leben und nicht in der Gesetzlosigkeit. Aber wie er jedoch von Freude und brennender Begeisterung überfallen wird, wenn er feststellt, dass wir aus Jesus geboren sind, aus Gott geboren sind. Oh, die Herrlichkeit und Liebe Gottes. Wer die Gerechtigkeit tut, ist aus ihm geboren. Und dann sagt er, seht, welch eine Liebe der Vater uns erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Er kann gar nicht weiter erzählen. Er kann gar nicht weiter schreiben über den Gegensatz zwischen Gerechtigkeit und der Gesetzlosigkeit, weil ihn diese Wiedergeburt dazu antreibt, die Liebe des Vaters richtig herauszuarbeiten und zu loben. Hier bleibt Johannes nun hängen und hier zeigt sich seine tiefe Liebe zu Gott und die überwältigende Liebe Gottes zu uns. Und deswegen überspringen wir den Vers 29 heute und ich werde ihn ganz dreist in nächste Woche schieben. Simon soll den behandeln, er weiß das schon. Und wir werden gemeinsam mit Johannes staunen über die Liebe des Vaters. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wir sind diese Tatsache, dass Gott unser Vater ist, so sehr gewohnt, dass wir kaum einen zweiten Gedanken daran verschwenden. Gott ist unser Vater, wir seine Kinder. Das Vaterunser, das Jesus uns beigebracht hat, das beginnt mit unser Vater, deswegen heißt es Vaterunser. Und im gesamten Neuen Testament wird Gott, der Vater, immer wieder als unser Vater bezeichnet. Wir sind das gewohnt. Aber diese Tatsache ist ganz und gar nichts Gewöhnliches. Überhaupt nicht. Das ist alles andere als selbstverständlich. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar. Es ist verwunderlich. Der Stefan hat vorhin mit dem Maßbandel die 6000 Jahre Geschichte der Menschheit aufgezeigt. Und in 4000 Jahren in dieser Geschichte wurde Gott nahezu nie als Vater bezeichnet. Wenn man das Alte Testament durchstöbert, dann sehen wir, dass er bezeichnet wird als der Herr, der Schöpfer, der Allmächtige, der Fels, der alleinige Gott und viele andere Titel. Aber als Vater liest man von ihm fast nichts. Das erste Mal in der Bibel bezeichnet Gott sich selbst als Vater einer Person in der Prophetie auf König David. Und er selbst gibt diese Prophetie dem Samuel. Er sagt, dass er einen König einsetzen will, der sein Sohn sein wird und er wird ihm Vater sein. Aber dann knüpft er diese Prophetie gleich wieder an Jesus, weil er sagt, dieser König wird in Ewigkeit auf seinem Thron sitzen. David war eine Prophetie auf Jesus. Tatsächlich nennt David selbst Gott nicht ein einziges Mal Vater. Ich habe gesagt, dreimal nachgeschaut. Ich habe es gerade durchgeblättert. Er nennt ihn wohl einen Vater der Weisen, aber nicht meinen Vater. Und im Psalm 89 gibt David die Worte Jesu wieder prophetisch, wenn Jesus sagt, du bist mein Vater, der Gott meines Heils. Aber er selbst nennt Gott nicht Vater. Auch die Propheten nennen Gott nicht Vater. Sie deuten wohl gelegentlich auf Gott, den Vater Israels hin, in dem Sinne, wie er Schöpfer ist, Töpfer des Volkes. In dem gleichen Sinne ist er auch Vater, aus dem es entstanden ist, aber nicht in dieser intimen, innigen Vater-Sohn-Beziehung. Die Distanz zwischen Gott und dem Volk Israel war trotz seiner offensichtlichen Liebe, denn die Liebe Gottes durchzieht die ganze Bibel. Und wir brauchen nur das Buch Hosea zu lesen oder Jeremia oder Jesaja und wir sehen, wie sehr Gott sein Volk liebt. Aber trotz dieser offensichtlichen Liebe und trotz dieser deutlichen Barmherzigkeit ist die Distanz zwischen Gott und dem Volk so groß, dass das Volk Gott meistens den Gott ihrer Väter nennt. Sie sagen öfter, er ist der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, als dass sie sagen, er ist mein Gott. Sie brauchen einen Vater als Brücke zu Gott. Gott war der JHWH, der Heilige, der Unveränderliche, der Ewige, der Allmächtige. Er ist es immer noch. Er hat sich nicht verändert. Aber die Juden kannten ihn nicht anders. Deswegen war es ja für die Schriftgelehrten so unfassbar und so abstoßend, so widerlich und gotteslästerlich, dass Jesus Gott seinen Vater nannte. In Johannes 5, Vers 18 heißt es, darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Gott Vater zu nennen, ist etwas Gewaltiges. Es war radikal, das gab's nicht. Und dann kam Jesus, nannte Gott seinen Vater und er ging noch einen Schritt weiter. Er sagte auch allen seinen Nachfolgern und damit uns, dass wir Gott auch Vater nennen sollen. Das allein ist Grund genug zu staunen. Das allein ist Grund genug, vor Gott anbetend auf die Knie zu fallen. Das ist das Zeugnis der Liebe Gottes zu uns. Er, der Himmel und Erde geschaffen hat, der alle Wasser der Welt in seiner hohlen Hand halten kann, der die Sterne, jeden einzelnen mit Namen kennt, der alle Berge dieser Welt in seiner Waagschale gewogen hat. Er, der jedes Haar auf jedem Kopf eines jeden einzelnen Menschen aller Zeiten kennt. Er, der ohne Anfang und ohne Ende ist, ohne Makel, ohne Finsternis, ohne auch nur den Hauch von Veränderung. Er, der Ewige, der Unendliche, der Vollkommene, der Heilige, der Allweise, der Allmächtige, der Herrliche, der Allgegenwärtige. Er beugt sich in seiner unendlichen Liebe herab zu uns. Und er nennt sich deinen Vater. Er nennt sich dein Vater, mein Vater. Wir sind nicht mehr als ein Staubkorn vor dem Thron des Allmächtigen. Wir sind nicht einmal ein Atemzug in der Ewigkeit. Aber so sehr liebt er uns, dass er sich selbst unseren Vater nennt. Das, was für den Juden nicht vorstellbar war, wird in Jesus zur Realität. Und spannenderweise ist das nicht das Wunder, worüber Johannes staunt. Es ist nicht das Wunder, worüber er in Lobpreis ausbricht. Kurz Mikro aus. Das, worüber Johannes in Lobpreis ausbricht, ist die Tatsache, dass Gott uns sich nicht nur seinen Vater nennt, sich nicht unseren Vater nennt, sondern dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Lass die Folie nochmal einblenden, bitte. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Denn Gott macht uns nicht in einem übertragenen Sinne, sondern in einem tatsächlichen Sinn zu Kindern Gottes. Wer an Jesus Christus gläubig geworden ist, der bleibt nicht, wie er war. Er wird wiedergeboren. Petrus schreibt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das ist Jesus Christus, der in Ewigkeit bleibt. Und Paulus ergänzt, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Neu, eine neue Schöpfung aus ewigem Samen durch das Wort Gottes. Das ist unfassbar. In christlichen Kreisen hört man immer wieder die Aussage, dass wir als Gläubige adoptiert sind von Gott und somit rechtlich zu Kindern Gottes gemacht worden sind. Aber ich mag diese Aussage nicht. Natürlich ist sie richtig, wir sind adoptiert, aber wir sind noch mehr. Wir sind nicht nur adoptiert. Wir sind nicht nur als Fremde hineingenommen und er sagt, gut, du bist jetzt mein Kind, ich habe ein Dokument unterschrieben. Nein, er hat uns neu geboren nach seinem Willen, durch den Geist, aus ihm selbst heraus. Wir sind neu gemacht. Gott nennt uns nicht nur seine Kinder, er macht uns zu seinen Kindern. Ein Christ ist ein Kind Gottes, nicht nur dem Namen nach, sondern aus dem unvergänglichen Samen des Wortes Gottes geboren. Ein Christ ist nicht nur ein Kind Gottes theoretisch, sondern ganz praktisch durch die Schöpfung. Jedes Kind Gottes ist wahrhaftig neu gemacht. ist ein unfassbares Wunder. Und darüber nachzudenken, lässt uns nur noch staunen über die Liebe Gottes zu uns. Das, was 4000 Jahre lang unmöglich in die Vorstellung irgendeines Menschen kam, hat Jesus möglich gemacht. Und bedenkt Folgendes: Um einen Menschen zu erschaffen, sprach Gott. Er sprach und der Mensch wurde. Und um den Menschen von der restlichen Schöpfung abzusondern, hauchte er ihm seinen Lebensodem ein. Das war die Schöpfung des Menschen. Aber um aus einem Menschen eine neue Schöpfung zu machen. Musste Gott selbst Mensch werden. Und er musste für unsere Sünden sterben. Und er musste unsere Schuld mit seinem eigenen Blut bezahlen. Und er musste das gesamte Gericht Gottes, das uns zusteht, tragen, dort am Kreuz auf Golgatha. Und er musste sterben. Gott musste sterben. Und er musste auferstehen. Das ist die Bedingung für eine neue Schöpfung. Und dann erschafft Gott etwas völlig Neues in uns, in einem bereits lebenden Menschen. Das ist die Schöpfung des neuen Menschen. Was für ein gewaltiges Wunder. Was für eine großartige Liebe. Den Weg, diesen langen, schwierigen, menschlich unvorstellbar unmöglichen Weg, den Gott gegangen ist, damit wir Kinder Gottes heißen sollen. Und in Johannes 1, Vers 12 heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das Wort Anrecht, das in diesem Vers steht, das wird in anderen Übersetzungen auch oft überschrieben, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Sie haben die Autorität, Kinder Gottes zu werden. Das ist nicht nur ein Name. Das ist ein Ergreifen, ein echtes Sein. Johannes schreibt weiter im nächsten Vers: Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Nicht erst in der Ewigkeit. Nicht erst, wenn Jesus wiederkommt. Nicht erst, wenn wir sterben. Nicht erst, wenn wir auferstehen. Nein, wir sind jetzt in diesem Moment Kinder Gottes, wenn wir wahrhaftig an Jesus Christus, unseren auferstandenen Erlöser, glauben. Der, der dich gemacht hat, liebt dich so sehr, dass er dich sein echtes Kind sein lässt. Sein wahrhaftiges Kind. Ein echtes Kind des Herrn über Himmel und Erde. Ein echtes Kind dessen, der so heilig ist, dass die Juden bis heute seinen Namen nicht aussprechen. Ein echtes Kind dessen, der so groß ist, dass wir den Saum seines Kleides in der Ewigkeit nicht umwandeln könnten. Ein echtes Kind dessen, der so mächtig ist, dass alles Wissen und alles Können der gesamten Menschheit nicht einmal ein Staubkorn auf der Waagschale seiner Weisheit ist. Ein echtes Kind dessen, der zu jeder Zeit, an jedem Ort, jedes einzelne Molekül durch das Wort seiner Kraft trägt. Und der nennt uns seine Kinder. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Dieser zweite Satz wirkt fast ein bisschen befremdlich, fast ein bisschen fehl am Platz, aber ist wichtig. Denn Johannes ist es sehr wichtig, diesen Kontrast zwischen Welt und Gott darzustellen, zu zeigen zwischen gerettet und nicht gerettet. Wir haben mit der Welt nichts zu tun und die Welt hat mit uns nichts zu tun. Unsere Gotteskindschaft geht unweigerlich damit einher, dass die Welt mit uns und mit dieser Gotteskindschaft nichts anfangen kann, gar nichts. Und ich glaube, das müssten wir uns wirklich hinter die Ohren schreiben. Die Welt versteht nicht, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Die Welt versteht nicht, was ein Christ ist. Die Welt kennt Gott nicht. Die Welt hat keine Ahnung davon. Und darum ist es so außerordentlich falsch und so gefährlich, wenn wir versuchen, Jesus aus irgendeinem anderen Grund als nur das Evangelium für die Welt attraktiv zu machen. Viele Christen versuchen, Jesus an den Mann zu bringen, indem sie all die Segensgaben und Segnungen, die in Jesus sind, versprechen. Aber all diese Segnungen wie Trost und Beistand und Frieden und Hilfe und all das mehr, all die Segnungen des himmlischen Reiches, die gehören nur den Kindern Gottes. Für die Welt gilt das Evangelium, dass Jesus Christus für Sünder gestorben ist, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat und nicht verloren geht. Und ist das nicht genug? Ist das nicht genug? Ist das nicht schon mehr Liebe, als jeder von uns hier begreifen könnte, dass Gott sein eigenes Leben für uns geben würde? Die Welt kann nicht begreifen, was es mit der Gotteskindschaft auf sich hat. Es ist unmöglich, denn die Welt kann Gott nicht begreifen. Aber wer ihn erkannt hat, der darf diesen herrlichen und außerordentlich hohen Titel für sich annehmen. Er und sie ist ein Kind Gottes. Und bereits unser jetziger Zustand sollte uns allen Grund zum Jubel geben. Und ich wünschte mir von Herzen, dass wir alle genauso jubeln, staunen könnten wie Johannes über die Liebe Gottes, wenn wir darüber nachdenken, dass Gott uns wiedergeboren hat. Dass jedes Mal, wenn wir aufschreiben, ich bin von Gott wiedergeboren, wir sofort in Jubel ausbrechen. Das wäre schön. Aber Gottes Liebe zu uns ist noch viel größer und er tut noch viel mehr. Wir haben in Vers 28 schon über die Wiederkunft gelesen und auch in Vers 2 unseres Textes ist davon die Rede. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen näher anschauen. Denn Johannes schreibt hier, wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Oh, die überfließende Liebe Gottes. Zu Mose sagte Gott, kein Mensch kann mich sehen und leben. Und zu uns sagt Gott, ihr werdet mich sehen, wie ich bin. Ist das nicht Wahnsinn? Weil wir Kinder Gottes sind, dürfen wir ihn sehen. Wir werden körperlich leben und ihn sehen. Es gibt Menschen, Christen, die Unterscheidung machen zwischen Seele und Körper und die Seele kommt in den Himmel und der Körper vergeht. Aber nein, wir werden körperlich auferstehen. Wir werden Jesus sehen, wie er ist und wir werden dabei nicht vergehen im Feuer seiner Heiligkeit. Warum? Weil wir neu gemacht sind. Wir sind bereits jetzt eine neue Schöpfung, weil wir durch sein Blut vollkommen dargestellt sind vor dem Vater, weil wir durch seine Gerechtigkeit gerecht gesprochen sind, weil er selbst, Jesus selbst, uns vor Gott dem Vater ohne Makel und ohne Runzeln und ohne Flecken darstellt, vollkommen gerecht durch seine Gerechtigkeit. Halleluja. Jesus ist nach seiner Auferstehung bereits mit einem verherrlichten Körper den Himmel aufgefahren. Und dann, wenn er wiederkommt, dann werden wir, so schreibt Paulus es in 1. Korinther, auch in einem Moment verwandelt werden, so wie er. Unser Körper wird verwandelt. Wir werden einen neuen Leib sein. Wir werden nicht Gott sein. Nein, auf keinen Fall. Wir werden nicht die gleiche Natur haben wie Gott. Aber wir werden in gleicher Form sein wie Jesus. So wie Johannes das schreibt. Wir werden ihm gleichgestaltet sein. Wir werden in gleicher Form sein wie Jesus, der immer noch vollkommen Mensch und vollkommen Gott ist. Noch ist unser Leben, so wie wir jetzt da auf der Erde sind, verborgen. Wenn aber der Christus unser Leben offenbar werden wird, wenn er wiederkommt, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in seiner Herrlichkeit. Und das wird gewaltig sein. Er ist wirklich und leibhaftig, nicht im übertragenen Sinne, sondern körperlich der Erstgeborene vieler Brüder und Schwestern, leiblicher Brüder und leiblicher Schwestern. Könnt ihr euch das vorstellen? Das, was die Juden so abstoßend fanden in dem, was Jesus sagte, macht Gott für alle wiedergeborenen Christen real. Und Gott hat es auch ihnen angeboten, aber sie wollten nicht. Wir werden sein wie er und sind bereits jetzt eins mit Gott. Jetzt sind wir Kinder Gottes, neu geschaffen durch seinen Geist und reingewaschen durch sein Blut. Aber dann, wenn er kommen wird, werden wir vollständig verwandelt sein. Bereits jetzt hat der Vater in seiner Liebe alle Christen so neu geboren, dass wir bei der Offenbarung Jesu nicht vergehen müssen, sondern leben können. Paulus schreibt über den Vergleich des alttestamentlichen Gottesdienstes mit dem neutestamentlichen Gottesdienstes. Denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Was Gott neu gemacht hat, wird in Ewigkeit nicht vergehen, sondern ewig bestehen, und zwar in Herrlichkeit. Und das ist unsere unerschütterliche Hoffnung. Das ist das, was unsere Gotteskindschaft so gewaltig macht. Das ist unsere Sicherheit. Wir dürfen Kinder Gottes heißen. Es ist ein unglaubliches Zeugnis der Liebe Gottes und es macht unsere Hoffnung fest. Doch Gott gibt uns in seiner Liebe noch viel mehr Stärkung und viel mehr Ermutigungen. Und es wäre schön, wenn wir uns stundenlang darüber austauschen könnten, worin wir alles die Liebe Gottes sehen. Aber schauen wir auf die Wiederkunft des Herrn. Wenn Jesus wiederkommt und wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, dann wird er das Hochzeitsmahl mit uns feiern. Das große Freudenmahl seines Sieges. Und das Schöne, wir haben das Abendmahl. Und das Abendmahl erinnert uns auch daran. Es befestigt auch darin unsere Hoffnung. Als Jesus nämlich das erste Abendmahl mit den Jüngern feierte, da sagte er: Ich sage euch aber, ich werde von jetzt an von diesem Gewächs des Weinstocks, also von dem Wein, nicht mehr trinken, bis zu jedem Tag, da ich es neu mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Das Abendmahl erinnert uns zuerst und zentral an das Opfer Jesu Christi, das er für uns gebracht hat und den neuen Bund der Gnade, den er eingesetzt hat für uns, in seinem eigenen Blut. Aber wir dürfen uns auch darüber freuen und bestärkt werden in der Hoffnung auf seine Wiederkunft, denn er hat gesagt, ich komme wieder. Er hat es versprochen. Und wir dürfen darin auch uns freuen über die Gotteskindschaft, die wir haben, denn er hat sie bestätigt. Denn wir haben, so steht es in Römer 18, den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen Abba. Und Abba ist das jüdische Wort für Papa. Wir dürfen zu Gott Papa sagen. Und dann in Vers 17, wenn wir Kinder sind, wenn wir Gottes Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Jesus hat zuerst für uns gelitten und wir dürfen in der Nachfolge mit ihm mitleiden in den Wegen, die er für uns vorbereitet hat. Aber dann am Ende werden wir uns mit ihm mitfreuen. Am Ende, wenn er kommt, werden wir mit verherrlicht werden. Und dann werden wir sagen, wenn er kommt, zusammen mit ihm, aber. Und wir werden feiern und am Hochzeitsmahl des Lammes teilnehmen. Dann werden wir am Tisch sitzen mit allen Geschwistern der Vergangenheit und der Zukunft und der Gegenwart. Und Jesus selbst wird sich, und das sagt er in Lukas, er wird sich selbst eine Schürze umbinden und er wird uns bedienen. Und er wird mit uns am Tisch sitzen und er wird mit uns den Wein trinken und er wird mit uns das Brot essen. Das Brot des Himmels wird selbst zu uns kommen und uns nähren und versorgen, weil wir Kinder Gottes heißen dürfen. Lasst uns das besonders vor Augen halten, wenn wir jetzt gemeinsam das Abendmahl nehmen. Es ist ein Gedenkmal für das Opfer seiner Liebe, dass wir überhaupt Kinder Gottes sein dürfen durch sein Blut, durch seinen Tod, durch seine Auferstehung. Aber es ist auch eine Erinnerung und eine Bestärkung unserer Hoffnung, dass er wiederkommen wird und wir eines Tages dieses Mal in Herrlichkeit mit ihm feiern werden, zur Bestätigung seiner Herrschaft. Und ich möchte jetzt bitten, dass das Brot verteilt wird.